Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache, dem CT Datenschutz Podcast. Heute mit der Episode 24. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT und möchte gleich noch einen kleinen Nachtrag machen zu der letzten Folge, wo es vor allem ums Thema Mitarbeiterüberwachung und Beschäftigtendatenschutz ging. Wir hatten die Folge ja ein bisschen aufgehängt an dem Bußgeld des hamburgischen Datenschutzbeauftragten gegen H&M wegen Mitarbeiterüberwachung in dem Nürnberger Servicezentrum, und tatsächlich jetzt in der Geschwindigkeit hätten wir es auch nicht erwartet, hat H&M bereits auf den Widerspruch verzichtet. Das heißt, das Bußgeld ist tatsächlich jetzt rechtskräftig, wenn ich das richtig verstanden habe. Denke ich schon. Also so wurde es zumindest gemeldet. H&M hat es bestätigt. Und deswegen fließt das Geld dann in die Bundeskasse, Landeskasse. Jörg, ich weiß es gar nicht.
Ja, hallo, ich bin Jörg Heidrich. Ich bin Justiziar und Datenschutzbeauftragter von Heise Medien. Daneben auch noch als Anwalt tätig und freue mich, hier zu sein. Und Grüße aus dem Homeoffice. Und wir haben einen Gast, über den wir uns ganz besonders freuen. Wir dürfen vorstellen Ulrich Kelber, seines Zeichens Bundesdatenschutzbeauftragter. Herzlich willkommen, Herr Kelber.
Hallo auch von mir.
Ich darf Herrn Kelber kurz vorstellen, sodass der nötig ist. Er hat in Bonn Informatik und Biologie studiert und hat ein Diplom in Informatik. Er ist also kein Jurist. Und danach hat er gearbeitet als wissenschaftliche Hilfskraft an einem Forschungszentrum, war dann als Berater von einem IT-Unternehmen tätig und war von 2000 bis Anfang 2019 Mitglied des Deutschen Bundestags als stets direkt gewählter Abgeordneter in Bonn. Und er war zudem von Ende 2013 bis März 2018 parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für den Verbraucherschutz, bis er dann sowohl von diesem Amt auch als vom Amt des Bundestagsabgeordneten, ja, sein Mandat niedergelegt, richtig? Und wurde dann am 29. November 2018 vom Deutschen Bundestag als Nachfolger von seiner Vorgängerin Frau Vosshoff zum Bundesdatenschutz gewählt, und das Amt trat er am 7. Januar an. Er ist verheiratet, hat 5 Kinder und ist unter anderem Schirmherr der Bonner Tafel. Also nochmal herzlich willkommen, Ulrich Kelber. Eine Frage: Wie wird man denn Bundesdatenschutzbeauftragter? Ist das eine Karriere, die man anstrebt, oder fällt das einem zu?
Ja, formal muss man mindestens 35 Jahre alt sein. Man muss geeignet sein für das Amt des Datenschutzbeauftragten. Das ist ja eine Datenschutzgrundverordnung festgelegt. Und man braucht die sogenannte Kanzlerin oder Kanzlermehrheit im Deutschen Bundestag, also eine Mehrheit der gewählten Abgeordneten. In dem spezifischen Fall war das tatsächlich so, dass es den Vorschlag an die Bundesregierung gab. Ich habe sogar ein Bewerbungsgespräch mit der Bundeskanzlerin geführt und wurde dann von der Bundesregierung dem Deutschen Bundestag vorgeschlagen und mit 444 Stimmen, das ist für einen Rheinländer besonders schön, Schnapszahl, dann auch gewählt.
Ja, und das ist ja für Sie vielleicht dann auch ganz schön, dass das in Bonn liegt, ne? So, wir haben ja eine große Familie, habe ich gesehen, 5 Kinder. Gut, die sind wahrscheinlich alle nicht mehr im Haus, aber
ach, so alt sehe ich jetzt schon aus. Nein, 4.
Ja, drei
davon sind noch.
Habe ich drei, mir auch gesagt, als ich es gesagt habe. So war es aber gar nicht gemeint.
Nein, 3 davon sind tatsächlich sogar noch schulpflichtig. 4 wohnen zu Hause. Und ein Enkel ist schon dazugekommen. Da können Sie sich vorstellen, dass das Kind dann nicht mehr zu Hause lebt.
Das beruhigt mich.
Aber der Arbeitsweg hat sich von 600 Kilometer auf 6 Kilometer gekürzt. Das ist familienfreundlich. Aber der Standort Bonn, Hauptstandort, ist auch für die Behörde gut gewählt, weil wenn nicht wie jetzt gerade die Quarantänevorschriften da sind, findet unglaublich viel Arbeit in Brüssel statt, in den Arbeitskreisen. Und das ist von Bonn aus eine Tagesreise hin und zurück. Von Berlin wäre das schon eine andere Aufgabe.
Das stimmt. Und ich kann auch mal sagen, wir freuen uns, dass der Datenschutz jetzt wieder eine wesentlich lauter hörbare Stimme in der öffentlichen Wahrnehmung hat. Ja, ich würde sagen, wir machen ein ganz kurzes Bußgeld der Woche, bevor wir ins Gespräch gehen. Wir haben jetzt einen Trailer und vielleicht hören wir Sie den jetzt.
Das Bußgeld der Woche.
Das Bußgeld der Woche geht an ein Unternehmen aus Spanien. Dementsprechend kommt es von der, ich kann kein Spanisch, Agencia Española Protección Datos. Es ist 4.000 Euro und es geht darum, dass ein Fotos von einem Brautpaar auf einer Hochzeitsfeier gemacht wurde und die wurden dann von einem Dritten fotografiert. Und das Foto wurde von einer weiteren Person ohne Einwilligung des Betroffenen für dessen Gewerbe zu Werbezwecken verwendet. Und das ist tatsächlich so, dass das natürlich ein Verstoß gegen die DSGVO ist, auch wenn man sich das vielleicht nicht immer so klar macht, denn Fotos fallen auch unter die DSGVO. Personenbezogene Daten sind Informationen, mit denen man Personen identifizieren kann oder diese identifizierbar macht. Und das geht natürlich auch für Fotos. Da reicht es für die Identifikation aus, dass einzelne Betrachter den Namen zuordnen können, wenn sie das Foto sehen. Und das geht natürlich auch für sowas wie Metadaten, die können da auch drunter fallen. Und sowohl das Schießen, also das Herstellen eines Personenfotos, als auch dessen Veröffentlichung ist eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Dafür braucht man eine entsprechende Rechtsgrundlage. Die hat vielleicht noch der Fotograf, der hat ja ein Vertragsverhältnis in der Regel mit den Personen, aber bestimmt nicht irgendein Dritter. Und deswegen ist es hier eben ein klarer Datenschutzverstoß und 4.000 Euro finde ich hier auch nicht zu wenig. Das war das Bußgeld der Woche.
Kurze Würze. Ja. Okay, Herr Kälber, wir wollten mal einsteigen mit Ihrem Amt selbst. Also Sie sind jetzt fast 2 Jahre im Amt, also im Januar sind das dann 2 Jahre und haben ja jetzt schon eine gewisse Erfahrung entwickelt in dem Amt. Und da stellt sich schon die Frage, wie empfinden Sie denn, oder Sie hatten ja vorher schon ein Bild der Behörde, aber jetzt nach den 2 Jahren sehen Sie Ihre Behörde im Moment für das Regeln des Bundes bezüglich DSGVO ausreichend gut aufgestellt? Oder glauben Sie, es ist auch personell und know-how-mäßig noch Nachbesserungsbedarf vorhanden?
Es ist das Bild, das man natürlich von außen hat von so einer Behörde, ist immer wesentlich oberflächlicher als dann, wenn sie selber drinnen sind und die ganzen Tiefen des Detailreichtum auch kennenlernen. Und das ist wirklich inhaltlich immer herausfordernd. Ist aber auch spannend von den Gestaltungsmöglichkeiten her. Der Gesetzgeber und damit auch der Haushaltsgesetzgeber hat dem Bundesdatenschutzbeauftragten in den letzten Jahren schon deutliches Ansteigen der Personalressourcen gegeben. Das gibt uns mehr Gestaltungsmöglichkeiten, auch mehr Möglichkeiten, auf europäischer Ebene mitzuarbeiten. Gleichzeitig steigt die Zahl der Aufgaben, die wir bekommen, auch mit vielen Einzelgesetzen. Nehmen Sie mal nur die Beispiele der letzten Gesetze oder die jetzt gerade in Debatte sind. IT-Sicherheitsgesetz, Patientendatenschutzgesetz, die Modernisierung im Telekommunikations- und Telemedienbereich, der zusätzliche Aufsicht zu uns führt. Die Registermodernisierung, die kommen soll. An vielen Stellen kommen auch Pflichtkontrollen des Datenschutzbeauftragten, große Bereiche, die wir zusätzlich überprüfen müssen. Das heißt, es ist immer noch eine Zunahme der Aufgaben. Aber als ich angetreten bin, waren wir knapp 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuell sind wir über 250 bereits und Stellen stehen uns 324 zur Verfügung. Wir schreiben die Stellen aus. Wir haben gerade eine Runde für juristische Referentinnen und Referenten. Bald kommt noch mal eine für technische Referentinnen und Referenten. Heute Abend endet die Bewerbungsfrist für die Referatsleitung technischer Datenschutz. E-Mail-Eingang reicht an dem Punkt. Das heißt, man kann bei uns noch tolle Arbeit machen. Und ganz wesentlich sowohl für die Aufsicht über Bundesbehörden als auch gerade spannende Bereiche der Privatindustrie, die bei mir liegen, aber auch die Koordination von Zusammenarbeit in Deutschland und Europa mitarbeiten. Es gibt genug zu tun.
Ich habe da gleich mal eine Frage.
Bevor du die Frage stellst, also wir zeichnen am Montag auf, müssen wir vielleicht dazu sagen.
Am Montag, den 19.
Es wird genau. Aber erst am Freitag wahrscheinlich voraussichtlich veröffentlicht. Also bevor sich hier jemand die Mühe macht, da sich noch schnell zu bewerben, was sehr schade wäre, Aber ich glaube, es gibt ja noch eine ganze Menge andere Stellen, wenn ich es
richtig verstanden habe. Genau, gibt es im Perspektiv was am Freitag ausläuft?
Es läuft in Kürze an, dann die für die technischen Referentinnen und Referenten. Und ich hoffe, dass der Anteil von Menschen, die dafür geeignet sind, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcasts höher ist als in der Durchschnittsbevölkerung.
Das vermute ich fast, ja. Also wir wissen natürlich, das ist, kann ich Ihnen vielleicht nur sagen, also wir wissen nicht ganz genau, wie unsere Zuhörerschaft so gestrickt ist, aber wenn wir davon ausgehen, von der CT-Leserschaft, und wir glauben, dass wir da viele auch in den Podcast bekommen haben, dass die Zuhörerschaft eher technisch ist. Allerdings haben wir auch schon mitbekommen auf Twitter, dass wir sehr viel von Juristen gehört werden. Also es mischt sich irgendwie so, glaube ich, ein bisschen. Ich habe eine Frage noch zu, weil Sie gesagt haben, es läuft ziemlich viel in Sachen Gesetzgebung. Ich stelle mir grundsätzlich die Frage, bei den ganzen Gesetzgebungsverfahren, die jetzt laufen, also Sie haben ja zum Beispiel in Sachen Patientendatenschutz auch einige Dinge moniert, jetzt im laufenden Gesetzgebungsverfahren. Ich frage nur grundsätzlich zum Verfahren, werden Sie denn eigentlich, bevor es Referentenentwürfe gibt oder gar bevor es Kabinettsbeschlüsse gibt oder so, auch mal aktiv hinzugezogen oder gefragt? Oder können Sie immer erst aktiv werden, wenn so ein Entwurf in der Öffentlichkeit ist und Sie dazu Stellung beziehen können?
Sowohl als auch. Es gibt ganz viele Ministerien und ganz viele Gelegenheiten, wo wir wirklich früh eingebunden werden, wo unsere Beratung sogar schon mal angegangen wird, bevor überhaupt Gesetzentwürfe in der Mache sind. Wir werden, und das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesregierung, wir müssen frühzeitig beteiligt werden. Das heißt, an Referentinnen und Referentenentwürfen werden wir beteiligt, noch bevor es das Licht der Öffentlichkeit hat. Und dort beraten wir auch vertraulich. Und wenn ich nachher was moniere, ist es natürlich oft genug so, dass vorher auch schon Dinge verbessert wurden. Nur da ich ja nicht Koalitionspartner oder Schiedsrichter bin, gehe ich nicht hin und sage dann öffentlich, ich freue mich über die folgenden 17 Punkte, die aufgrund unserer Beratung verbessert wurden und die fallen ins Gewicht gegenüber den dreien, die noch übrig bleiben, sondern ich spreche die Punkte an, die aus meiner Sicht in einem Entwurf, der die Öffentlichkeit hat, und die Stellungnahme machen wir ja dann auch sofort publik, die noch verbessert werden müssen. Und das ist auch beim Patientendatenschutzgesetz gewesen. Auch da gab es Punkte, die aufgrund unserer Beratung verändert wurden und die heute besser sind als in Ursprungsüberlegungen. Mhm. Okay. Aber es könnte noch besser werden. Also noch früher fragen und dann auch noch in allen Einzelpunkten auf uns hören. Also es ist noch viel Luft nach oben.
Ich glaube, das Schicksal teilen Sie mit dem ganz vielen Datenschutzbeauftragten auch in den Unternehmen, wo dann die Sachen allenfalls erst dann landen, wenn sie eigentlich schon so halb spruchreif sind.
Wenn Verträge schon geschlossen sind oder so.
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber wie gesagt, wir haben auch schöne positive Beispiele, auch wo einfach mal eine Hausleitung mit uns zum frühen Zeitpunkt über ein Thema redet, sagt, wie seht ihr das grundsätzlich, wo sind die Grenzen, was können wir machen, habt ihr auch Empfehlungen, wie wir klare Rechtsgrundlagen schaffen müssen. Es gibt ja oft nicht nur verboten oder erlaubt, sondern die Tatsache, es muss eine klare, transparente Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung geben, und auch da beraten wir. Mhm.
Wir haben ja nicht nur Datenschutzprofis. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was die Aufgaben des Bundesdatenschutzbeauftragten sind und wie die sich zum Beispiel von denen der Länder unterscheiden.
Also wir haben erstmal grundsätzlich die gleiche Bandbreite wie unsere Kolleginnen und Kollegen in Ländern. Das heißt, wir beraten die uns unterstellten Stellen. Wir haben eine Informations- und Sensibilisierungspflicht, das sowohl für die Öffentlichkeit als in unserem spezifischen Fall auch für den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung. Und wir haben die Aufgabe einer Durchsetzungsbehörde als Aufsichtsbehörde. Das heißt, wir schauen uns auch die einzelnen Verfahren an. Und wenn wir Verstöße gegen die jetzt europaweit geltende Datenschutzgrundverordnung sehen, dann stehen uns Instrumente zur Verfügung, diesen Verstoß abzustellen. Es ist zum Beispiel bei privaten Unternehmen auch das Bußgeld, bei Unternehmen und Behörden außerhalb des Sicherheitsbereichs aber auch Anordnungen, wie etwas getan werden muss, Untersagungen, aber auch Warnungen und entsprechende Öffentlichkeitsdarstellungen. Ich habe die Zuständigkeit für alle Behörden des Bundes, für die europäische Vertretung, wobei mir dort ein Stellvertreter der Länder zur Seite gestellt wird, den allerdings der Bundesrat seit jetzt über 2,5 Jahren noch nicht in der Lage war zu wählen. An dem Punkt, also auch ein kleiner Hinweis an die 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, ein sich eingeräumtes Recht sollte man auch wahrnehmen. Und im Bereich der Privatwirtschaft habe ich die Aufsicht in den Bereichen, wo die Unternehmen Telekommunikations- Postdienstleistungen erbringen oder dem Sicherheitsüberwachungsgesetz unterliegen. Seit der Datenschutzgrundverordnung habe ich noch die Zuständigkeit für die Finanzbehörden nach Abgabenordnung und für die gemeinsamen Einrichtungen, sprich die Jobcenter.
Mhm. Na, das erklärt auch, weil das hat ja einige auch gewundert, ihr Bußgeldverfahren gegen das Unternehmen 1&1, ne? Das ist ja eigentlich ein Unternehmen, das trotzdem hier der Bundesdatenschutzbeauftragte und nicht der entsprechende Landesdatenschutzbeauftragte verantwortlich war für die Maßnahme.
Ja, aber hier ist ziemlich eindeutig, ging es ja um die Telekommunikationsdaten, also dem Nichtschutz der Bestandsdaten, der Vertragsdaten der Kunden, die Telekommunikationsleistungen entgegengenommen haben.
Wie sind das eigentlich dann mit regional agierenden Telcos? Gibt es ja auch genug, hier in Hannover gibt es die HTP, keine Ahnung, gibt es ja in jeder Region. Unterliegen die dann dem Landesdatenschutz oder auch Ihnen?
Nein, auch mir. Seit der Datenschutzgrundverordnung oder mit ein Stück danach ist bei uns auch die Aufsicht, um das jetzt vielleicht noch ein bisschen kleiner teiliger zu machen, auch über die 60.000 nicht lizenzierten Postdienstleister hinzugekommen. Das heißt,
ach so, sowas wie CityPost oder so?
Das sind zum Teil auch das sind lizenzierte vielleicht eher, wie Sie jetzt gerade erwähnt haben, müsste ich nachprüfen. Aber da geht es teilweise auch um Ein-Personen-Unternehmen, die als Auftragsnehmer unterwegs sind. Auch die haben wir übernommen. Die waren früher bei der Bundesnetzagentur.
Ah, das ist interessant zu wissen. Mhm. Aber was Sie wahrscheinlich auch im Moment schwerpunktmäßig beschäftigt, wie uns alle gerade, ist das Schrems-II-Urteil. Also das ist, glaube ich, das, was im Moment in Unternehmen den stärksten Impact hat. Wahrscheinlich auch bei Ihnen, was die Beratungstätigkeit angeht. Und so könnte ich mir gut vorstellen. Also
die Aufgabe ist im Augenblick breit, wobei wir können leider unsere anderen Sachen nicht runterfahren. Corona, Digitalisierung des Gesundheitssektors, neue Sicherheitsgesetze, alles das läuft parallel weiter. Aber ja, was heißt das für die beaufsichtigten Stellen, also sowohl Behörden als Unternehmen? Wir versuchen auch Hilfestellungen zu geben, möglichst europäisch direkt harmonisiert. Wir wollen ja nicht, dass wieder unterschiedliche Aussagen treffen. Deswegen sind wir als deutsche Datenschutzbehörden in allen Arbeitsgruppen des Europäischen Datenschutzausschusses auch beteiligt und wollen als nächsten Schritt, auch wenn das Urteil ja vor allem die Verantwortlichen, also diejenigen, die den Datenverarbeitung durchführen, in die Pflicht genommen hat, wir wollen auch Aussagen über diese zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen, die ja nach dem Gerichtsurteil notwendig sind, wenn man das überhaupt noch zum Beispiel in die USA transferieren möchte, dass wir dazu mehr Aussagen treffen, wie können die aussehen, in welchen Fällen.
Ja, genau. Da geht es ja vor allem darum, wie kann man die Standardvertragsklauseln oder beziehungsweise die Folgen der Standardvertragsklauseln so modifizieren, dass man eben trotzdem noch nach DSGVO sicheren Datentransfer in die USA gewährleisten kann.
Jörg, ich wollte nur einfach nochmal sagen, es ist vielleicht nicht jeder so in der Thematik drin. Einfach ganz kurz erklären, der Europäische Gerichtshof hat ein Urteil gefällt, das den Datentransfer in die USA stark einschränkt. Der war bisher eben häufig auf Basis von dem sogenannten Privacy Shield und dass es eben für unwirksam erklärt wurden. Und jetzt gibt es nur noch relativ wenige Möglichkeiten, Daten in die USA zu transferieren. Und eine sind diese Standarddatenschutzklauseln. Das ist weniger kompliziert, als man denkt. Das ist einfach nur ein Satz von Formulierungen, die man in den Vertrag mit den amerikanischen, mit den amerikanischen Partnern dann packen muss und sich natürlich auch dran halten muss. Und da hat aber das Gericht gesagt, naja, die sind zwar im Prinzip gültig, aber man muss, und da sind wir dann jetzt gleich bei dem Thema, wo es dann auch gerne nochmal technisch werden darf, man muss zusätzliche technische organisatorische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Zugriff von amerikanischen Behörden zumindest eingeschränkt wird. So würde ich das verstehen. Wahrscheinlich wird man ihn nie ganz abstellen können, aber so gut es eben geht.
Man muss den gleichen Schutzniveau wie in Europa erreichen. Und deswegen hat das Urteil eben nicht nur Auswirkungen auf den internationalen Datentransfer in die USA, sondern auch in andere Staaten. In alle, wo es nicht eine Adäquanzvereinbarung gibt, wie das Privacy Shield es vom Prinzip war. Adäquanz heißt, dass man mit einem anderen Land die Europäische Kommission gesagt hat, wir erkennen dein Datenschutzniveau als gleichwertig an. Sowas gibt es jetzt mit Japan, das gibt es auch mit einigen anderen Staaten. Wo das Problem sich als nächstes stellen könnte, wäre bei einem Hard Brexit, wären Großbritannien ein Land ohne eine solche Adäquanz vorstellen. Sie müssten also gleich behandelt werden und jeder Verantwortliche müsste prüfen, wie ist dort die Rechtssituation und muss eventuell über diese Standardvertragsklauseln, die die Europäische Kommission derzeit überarbeitet, hinaus weitere Sicherungsmöglichkeiten treffen. Also mal die einfachste Idee, sie hätten nur einen Cloud-Dienst zum Ablegen von Daten. Nur zum Ablegen von Daten, dann könnten sie die Daten verschlüsselt dort ablegen. Das heißt, auf der anderen Seite könnte keiner diese Daten erfassen. Sie werden nur bei ihnen lokal wieder entschlüsselt. Dann wäre das eine Sicherungsmaßnahme, die das natürlich erfüllen würde.
Mhm. Naja gut, in aller Regel, gerade was Unternehmen angeht, die legen die Daten eben nicht nur ab. Also es ist halt nicht nur Storage, sondern es soll halt prozessiert werden. Ne? Und dann funktioniert das Ganze nicht mehr so einfach zumindest.
Ja, deswegen, ich wollte auch nur bewusst ein einfaches Beispiel nennen. Es ist wesentlich komplexer.
Ja, also Sie haben ja am 8. Oktober die öffentlichen Stellen des Bundes und Unternehmen unter Ihrer Aufsicht mit einem Schreiben darüber informiert, wie Sie jetzt die Lage zu handhaben gedenken. Und da haben Sie einen Schlusssatz geschrieben, sagen Sie, abschließend weise ich darauf hin, dass anlassbezogen jederzeit Kontrollen durch meine Behörde möglich sind. Das klingt ja schon ein bisschen bedrohlich, zumindest für Unternehmen. Klar, soll es wahrscheinlich auch. Aber was Sie hier auch noch nicht gemacht haben, und das ist wahrscheinlich auch dem gemeinsamen Vorgehen geschuldet, nehme ich mal an, Sie haben hier auch noch keine konkreten Tipps für die Unternehmen gegeben, wie sie denn nun tatsächlich trotz fehlenden Angemessenheitsbeschlusses datensicher mit den Standardsvertragsklauseln transferieren können. Wissen Sie denn schon, wie der Stand bei der EU-Kommission ist, wann dann vielleicht mit überarbeiteten Klauseln zu rechnen sein könnte?
Also ich erwarte die Vorlage der überarbeiteten Standardvertragsklauseln relativ zeitig, aber die werden natürlich die Notwendigkeit, über diese Klauseln hinausgehende Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen, nicht vollständig erledigen. Man wird sich das tatsächlich von Fall zu Fall anschauen müssen. Das war auch der Grund, warum wir zusätzlich nochmal zu dem, was es ohnehin schon an Berichterstattung, an Einzelkontakten gegeben hat, mit dem Brief nochmal darauf hingewiesen haben, nochmal erläutert haben, dass das Urteil keine Umsetzung, also keine Rechtsfrist setzt, ab der das dann gültig ist, sondern sofort gültig war, dass also die Verantwortlichen tatsächlich beginnen müssen, alle ihre internationalen Transfers zumindest schon mal zu prüfen, zu erfassen und auch nach Risiko, das damit verbunden ist, zu klassifizieren, dass wir selber informiert werden müssen, wenn es größere Probleme bereits gibt, dass wir den Punkt zu dem Inhalt zukünftiger Kontrollen machen und natürlich, dass, wenn es Hinweise gibt, es auch anlassunabhängige, also aus Sicht des Verantwortlichen anlassunabhängige Kontrollen geben kann. Das ist natürlich nicht als Drohung, sondern als Hinweis, wie findet die Aufsicht statt, zu verstehen an dem Punkt. Dass wir in Einzelgesprächen schon jetzt versuchen zu helfen, ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben erreichen wollen, über das, was auch die Deutsche Datenschutzkonferenz hinaus schon gemacht hat, dass wir ein gemeinsames Verständnispapier zu dem Thema zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erstellen und uns nicht zurückziehen auf das, was uns das Europäische Gerichtshof hier erlauben würde, nach dem Motto, ist deine Aufgabe verantwortlicher. Und mit dem, was du dir überlegt hast, kannst du zu uns kommen und wir sagen dann, ob wir das akzeptieren oder nicht in unserer Aufsicht. Dass wir schon versuchen wollen, mehr Hinweise zu geben, was hat welche Grenzen und welche Möglichkeiten. Das ist alles andere als trivial, weil wirklich natürlich die Zahl der Kombinationen, die so eine Situation ausmachen kann, Art der Daten, Risikobehaftetheit, Wahrscheinlichkeit und, sich so massiv unterscheidet, dass sie nicht ein Standardmodell haben werden.
Das ist aber interessant. Also da ist tatsächlich von Seiten der DSK, also der Landesdatenschutzbehörden oder der Konferenz und Ihnen Können wir noch was erwarten, also konkretere, weil im Moment fühlen sich die Unternehmen oft ja sehr alleine gelassen, ne, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Und wenn sie da Tipps kriegen würden, wenn sie das ankündigen, das würde wahrscheinlich auch Herr Heidrich sehr begrüßen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich fühle mich da als Unternehmensjurist sehr alleine gelassen und würde das sehr begrüßen, wieder ein bisschen. Ich meine, ja, wir wissen ja auch ungefähr alles, was da technisch möglich ist und wo es hingeht. Aber es ist halt einfach letztendlich auch nicht immer möglich, ne? Und wenn man sich da mal so einzelne Sachen ansieht, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, welchen Browser ich verwenden sollte oder welches Betriebssystem für Handys ich verwenden sollte, wenn ich jetzt ganz auf amerikanische Anbieter verzichten würde. Das wäre zumindest schwierig. Gut, Opera gibt's noch, habe ich mir jetzt auch einmal installiert. Aber also ich kann zum Beispiel von Heise berichten, wir haben ein sehr großes Projekt angestoßen dazu. Ich meine, ich war schon immer sehr skeptisch gegenüber Datenexport in die USA, habe immer gesagt, okay, das müsst ihr besonders genehmigen lassen, das machen wir nicht einfach so. War so richtig überraschend, kam das Urteil ja jetzt auch nicht, aber wir haben natürlich auch viel gehabt und das dann durchgegangen alles und erstmal geguckt, wo liegen unsere Kronjuwelen, was können wir da machen, haben eine ganze Menge technischer Sachen abgeschaltet, hatten auch eine sehr motivierte IT, die da geguckt hat, was kann man noch technisch regeln, haben unsere Schatten-IT total durchgegangen, haben da ganz viel abgeschaltet oder sind gerade dabei, was natürlich dann auch gerade von Redaktionen verteidigt wird, bis auf das Blut und kommen aber jetzt dann einfach an einen Punkt, wo wir denken, okay, wir haben jetzt schon ziemlich viel gemacht, aber es bleiben einfach Sachen da, wo wir das Gefühl haben, na, die können wir jetzt nicht ohne weiteres abschalten und die Anzahl von technischen Sachen sind auch endlich und ich weiß nicht, ob Sie sich da Ihrer Berliner Kollegin anschließen wollen, die ja gesagt hat, jetzt sofort alles abschalten und die Daten zurückholen. Das zumindest wäre bei uns sehr schwierig und würde wahrscheinlich eine Einstellung des Geschäftes bedeuten.
Also wir würden uns natürlich bei jedem Unternehmen oder jeder Behörde, wo wir eine Kontrolle machen, schauen, hat der Umstellungsprozess begonnen. Und der Umstellungsprozess ist natürlich auch abhängig vom Risiko, vom Aufwand, wie kernnah das für die Tätigkeit ist und ähnliches mehr. Aber sich einfach zurücklehnen und erstmal warten, was kommt denn mit Standardvertragsklauseln, verhandeln die oder ähnliches, ist keine Option an dem Punkt. Das muss auch jedem klar sein, das wäre ein schuldhaftes Handeln in dem Punkt. Das Papier, von dem ich gesprochen habe, bei dem ich noch nicht ganz abschätzen kann, wie detailliert wird es denn sein, eine Checkliste wird es auf gar keinen Fall sein, wird vom Europäischen Datenschutzausschuss erarbeitet, auf eine gemeinsame Initiative Frankreichs und Deutschlands hin. Dementsprechend sind wir auch als BFDI in diesem Drafting-Team, das die Vorlage fürs Plenum macht. Wir werden es vermutlich noch nicht morgen im Plenum haben, aber dann spätestens 2 Wochen später, also Anfang November, hoffe ich, dass wir ein Papier haben, das dann auch verabschiedungsreif ist, um wieder ein Stückchen neue Orientierung nach dem Urteil dann vorlegen zu können.
Wird so ein Papier dann auch von allen Landesdatenschutzbeauftragten in Deutschland akzeptiert werden, als quasi bindende Empfehlung? Oder sind die trotzdem noch frei in ihrer Entscheidung, trotzdem zu sagen, ja, mir reicht's nicht, auch wenn es da drin steht?
Kommt noch ein bisschen auf den Charakter des Papieres an. Der Europäische Datenschutzausschuss kann mit Mehrheit verbindliche Orientierung auch für alle Aufsichtsbehörden in Europa treffen.
Okay. Na, ich spiele auch ein bisschen auf die jüngste Entscheidung der Datenschutzkonferenz an, die Sie ja wahrscheinlich auch gehört haben und wahrscheinlich mit Interesse zur Kenntnis genommen haben, bezüglich Office bzw. Microsoft 365, die ja nicht einstimmig gefallen ist, sondern mit einer knappen Mehrheit von 9-8, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und darin sagen Sie zumindest, dass Sie die Anwendung von Office 365 sehr kritisch sehen, sagen aber, Sie werden das jetzt erstmal mit Microsoft besprechen, so wie ich das verstanden habe. Wie ist denn das in der Bundesbehörde? Was machen Sie denn jetzt mit Ihren Unternehmen und mit Ihren öffentlichen Stellen, die wahrscheinlich teilweise ja auch immer noch auf Office 365 setzen oder angewiesen sind?
Es ist übrigens ein bisschen komplexer noch, was die Deutsche Datenschutzkonferenz angeht. Das ist ja keine gesetzlich verankerte Institution, sondern eine Zusammenarbeit der 18 deutschen Datenschutzbehörden. Bayern ist ja noch auf den Privat- und den öffentlichen Bereich aufgeteilt. In der Regel wird dort auch Mehrheitsentscheidungen von allen befolgt. Es ist natürlich mal der Spotlight, wenn es einmal anders ist an dem Fall. Da das keine gesetzliche verankerte Ebene ist, gibt es auch eine Schwierigkeit immer dann, wenn eigentlich mit einem Beschluss dieser Gruppe eine Produktempfehlung oder Abraten von einem Produkt beschäftigt wäre. Und das stellt diese eben ein bisschen diesen Streit dar, den es über den Weg gegeben hat. Wo wir uns einig sind, ist, dass bei Office 365 und etwas veränderter Art auch bei dem Thema Windows 10 wir der Meinung sind, dass es noch schwierig ist für die datenschutzrechtlichen Verantwortlichen, also Behörden oder Unternehmen, tatsächlich sicherzustellen, dass sie bei diesem Einsatz datenschutzkonform arbeiten. Und wir glauben, dass das aber herstellbar wäre. Ich versuche es mal, wo es leichter darzustellen ist. Bei Windows 10 ist in der Enterprise-Variante eine Möglichkeit eingeführt worden, die Telemetriedatenübertragung zu beenden. Tests haben das auch weitgehend bestätigt. Gibt es noch eine Sonderkonstellation? Da würden wir uns natürlich wünschen, dass das auch für die anderen Varianten zur Verfügung gestellt werden, damit eben auch Unternehmen die andere Varianten einsetzen, hier sicherstellen können, ohne dass sie virtualisieren und anderes mehr, dass hier eine Hintergrundübertragung ausgeschlossen wird, wenn sie mit entsprechend sensiblen Daten arbeiten an dem Punkt. Und bei Office 365 hat ja der europäische Datenschutzbeauftragte für die europäischen Behörden in den Niederlanden, um andere Beispiele genannt zu sagen, mit euren Online-Service-Vereinbarungen, mit der Übertragung bestimmter Daten für bestimmte Aufgaben, kommen wir in Schwierigkeiten mit der Datenschutzgrundverordnung. Und darüber wollen wir im Detail mit Microsoft sprechen, zu sagen, was müsst ihr verändern, damit ihr euren Kunden, die ja dann die eigentlich datenschutzrechtlich Verantwortlichen sind, ein Instrument an die Hand gibt, mit dem sie DSGVO-konform arbeiten können. Und da kann es eben nicht sein, dass ein Text, den ich Rechtschreibprüfung mache, dann auf einen Server in die USA übertragen wird. Der Text beinhaltet aber vielleicht hochsensible Informationen über bestimmte Personen. Es können Speicherdumps nicht einfach, ohne dass man das weiß, übertragen werden und Ähnliches mehr. Aber das halte ich für machbar. Und über diese Punkte, die wir zusammengetragen haben, möchte ich tatsächlich dieses Gespräch noch führen, bevor wir uns endgültig positionieren, ob wir das in der jeweiligen vorliegenden Form für datenschutzkonform betreibbar halten oder nicht.
Das heißt aber auch jetzt für Unternehmen, weil es gibt natürlich Unternehmen, die ein bisschen Panik schieben, muss man klar sagen, ne, die jetzt voll, gerade in der Pandemiezeit, voll auf vor allem die Workgroup-Tools wie Teams und so weiter gesetzt haben, die jetzt dastehen und überlegen, müssen wir jetzt abschalten, müssen wir schnell Alternativen suchen oder können wir jetzt mal noch warten, was diese Entscheidung tatsächlich bedeutet?
Ja, es ist, ja, das, ne, Beste, das, ja, das Beste für diese Unternehmen wäre natürlich, wenn die Datenschutzbehörde, die für das eigentliche Produkt zuständig ist, in dem Fall ist das Irland, auch eine Entscheidung zu dieser Fragestellung treffen würde und wir nicht den Umweg gehen müssten, zu schauen, ob jemand, der es einsetzt, datenschutzkonform arbeitet. Aber leider kann ich Ihnen nicht beantworten, welchen Zeitraum sich die Kollegen in Irland überlegt hatten, diese Frage zu beantworten.
Naja, die sind ja noch sehr mit den Folgen von Schrems 2 beschäftigt.
Die sind noch mit den Folgen von Schrems 1 beschäftigt.
Herr Heidrich ist die irische Datenschutzbehörde immer sehr gerne.
Naja. Das mache ich ja nicht, weil ich die nicht mag, sondern tatsächlich halte ich die im Moment für die größte Gefahr und für das größte Menetekel der DSGVO, weil es nämlich im Moment einfach so aussieht, als wäre ein Effekt der DSGVO im Prinzip, dass die großen amerikanischen Firmen an allen Stellen, an allen Ecken und Enden gewinnen gegen ihre europäischen Kollegen. Und wenn zum Beispiel der Hamburger Datenschutzbeauftragte Professor Kaspar in einem Interview sagt, naja, er würde jetzt aufhören, Xing zu regulieren, weil der große Wettbewerber von Xing, LinkedIn, würde eben jetzt in Irland auch nicht mehr reguliert, dann führt das irgendwo hin in irgendeinen Bereich, den ich als Freund des Datenschutzes jedenfalls nicht möchte. Und da sehe ich vor allen Dingen die Iren leider in der Bringschuld, mal endlich was zu tun.
Ich kann Ihnen da nicht widersprechen. Neben Irland auch Luxemburg, so sympathisch die Kollegin dort ist. Ich bin der Meinung, dass dort die Entscheidungen zu den besonders relevanten Fragestellungen, die auch grenzüberschreitend sind, also wo Beschwerden auch von Deutschen vorliegen, wo wir beteiligte Datenschutzbehörde sind an der Stelle, dass die jetzt gefällt werden müssen. Es sind jetzt bald 1000 Tage, werden wir irgendwann erreichen in den ersten Monaten des nächsten Jahres, wo zu keiner wirklich relevanten Frage irgendeine Entscheidung von dort vorliegt. Das ist inakzeptabel. Das wird auch sehr klar zur Sprache gebracht bei dem Treffen des Europäischen Datenschutzausschusses. Und wir versuchen, den Druck auch dort zu erhöhen. Ich bin allerdings tatsächlich auch der Meinung, dass die Europäische Kommission den Blick darauf werfen muss, ob hier europäisches Recht auch in der Praxis tatsächlich zum Einsatz kommt oder dadurch ausgehebelt wird, dass in einzelnen Bereichen unzureichende Ressourcen, ein Verwaltungsrecht, das zu immer weiteren Verzögerungen führt oder Ähnliches, vorhanden ist. Ich will auch mal daran erinnern, dass im letzten Haushalt 2020 zum Beispiel das irische Parlament eine bessere Ausstattung der irischen Datenschutzbehörde verweigert hat. Wir unterhalten uns da übrigens um 3 Millionen Euro, um die es damals in etwa ging. Das fand parallel zum Prozess Irlands gegen die Europäische Union statt, nicht 14 Milliarden Euro Steuern einnehmen zu müssen von einem Digitalkonzern, der seinen europäischen Hauptsitz in Irland hat. Hm. 3 Millionen, 14 Milliarden, ne? Also kann man das selber rechnen.
Es muss ja einen Grund haben, dass alle Unternehmen im Moment immer noch sehr, sehr bestrebt sind, eine irische Niederlassung zu haben, um unter irische Datenschutzaufsicht zu fallen. Also ich fand das sehr lustig, diese Geschichte mit TikTok gerade, dass TikTok versucht, irgendwie über einen temporären Workspace dort, den sie angemietet haben, so ein Coworking-Space, sich da ein Büro einzumieten und zu sagen, so, wir sind jetzt in Irland, hier ist unser Hauptsitz, ab jetzt ist zwar nur irgendwie so ein Coworking-Space, aber reguliert ihr jetzt doch mal.
Und, ja, sich also wobei ich jetzt mal zur Verteidigung als großer Irland-Fan, den ich vom Land bin, natürlich.
Das bin ich auch.
Das irische Verwaltungsrecht ist natürlich unglaublich wirtschaftsfreundlich, nicht nur im IT-Bereich. An dem Punkt, also die sind dort mindestens so gut geschützt wie die deutsche Automobilindustrie bei allen Fragen, die Automobilbereich betrifft. Aber natürlich hat Irland auch ein ganz tolles Ökosystem von englischsprachigen Menschen, vielen gut ausgebildeten jungen Menschen im IT-Bereich. Auch das ist hochattraktiv und sollte vielleicht anderen Bereichen in Europa eher ein Beispiel geben, wie man noch attraktiver werden kann für neue Firmen, die sich ansiedeln wollen.
Mhm. Also, aber generell, durch das Verhalten der irischen Behörde, wir können jetzt mal ein bisschen davon weggehen, aber generell sinkt dadurch, finde ich, also für meine Begriffe schon die Akzeptanz bezüglich der DSGVO bei Bürgern, weil man sieht halt generell, Unternehmen, die sich dort niederlassen, sind weitgehend frei von datenschutzrechtlicher Regulierung oder zumindest sehr wenig tangiert. Und dann haben wir in Deutschland aufstrebende Startups oder auch etablierte Unternehmen, Jörg hat das Beispiel Xing genannt, die dann der wesentlich strengeren deutschen Aufsicht unterfallen. Jetzt kommt das noch zu dem Ganzen dazu, kommt halt noch das ganze Thema Wegfall des EU-US Privacy Shields, was die Lage, finde ich, nochmal verschärft, weil wir haben jetzt eigentlich eine ziemlich harte Lage und bei der durchgegriffen werden müsste von Seiten der Datenschutzbehörden. Die Frage ist, die sich jetzt viele fragen, wie geht das eigentlich, wenn der EuGH im Juli gesagt hat, dieses gilt unmittelbar, dass Facebook, Google, wie auch immer, gerade du hast die Mobilfunkplattform angesprochen, Jörg, gerade was Android angeht oder so, dass nicht mehr passiert im Moment. Also dass man hat zumindest das Gefühl, es geht einfach weiter wie bisher, wird sich überhaupt irgendwas ändern durch dieses Urteil?
Also über den einen Grund haben wir ja schon gesprochen. Es gab ja auch viel Verärgerung, dass als Folge des Urteils, und es war ja nicht das erste Urteil in dieser Reihe gegenüber dem Beschwerdeführer Max Schrems, dass er nicht etwa die Beschwerde jetzt aufgrund des Gerichtsverfahrens weiterverfolgt wurde, sondern dass sozusagen ein paralleles Verfahren eröffnet wurde, das überraschenderweise vom irischen Gerichtshof dann erstmal gestoppt wurde an dem Punkt. Natürlich versuchen die Unternehmen auch schnell, sich rechtlich zu reagieren, zu sagen, bisher haben wir auf Privacy Shield aufgebaut, jetzt auf den Standardvertragsklausel. Wenn dann jemand kommt und sagt, kritisch, dann sagen sie, wir nehmen die Ausnahmetatbestände der Datenschutzgrundverordnung, die natürlich keineswegs dafür gedacht sind, dauerhaften Datentransfer zu regeln heran. Es gibt eine Möglichkeit, mit der die anderen nationalen Datenschutzbehörden reagieren können. Sie können sich natürlich immer in den Fällen, wo mit Produkten eines Unternehmens durch Dritte gearbeitet wird, die anderen, also die lokalen nationalen datenschutzrechtlich Verantwortlichen heranziehen und zu sagen, naja, wir sind der Meinung, dass du damit nicht datenschutzkonform arbeiten kannst. Also wenn du einen Google-Service verwendest oder wenn du auf dem Facebook Source Code Development Kit aufsetzt, wenn du Office 365 einsetzt, wenn du dies und jenes machst, das ist ein bisschen unangenehm, weil sie treffen natürlich sozusagen, sie schießen über Bande an dem Punkt, müssen sie trotzdem machen als Aufsichtsbehörde, dann, wenn es stimmt. Aber es war natürlich immer schwierig, das als eine Art konzertierte Aktion zu bekommen, um den Druck zu erhöhen. Und deswegen waren die 101 Beschwerden, die None of Your Business, also die Organisation von Max Schrems, eingereicht hat, so schlau, weil sie uns genau an der Stelle helfen. Denn sie gehen vor mit Beschwerden gegen diese dritten Unternehmen, die diese Services von Google und Facebook einsetzen. Und jetzt ist der Europäische Datenschutzausschuss in seiner Gesamtheit unter Zugzwang. Er muss reagieren, weil bestimmte Behörden haben sogar 6 Monatsfristen, in denen sie das klären müssen, wie zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen in Österreich, also da, wo Max Schrems herkommt. Und natürlich wollen wir eigentlich erreichen, dass wir auf die gleichartigen Beschwerden auch die gleiche Antwort in allen Mitgliedstaaten geben. Und deswegen sitzt jetzt im Augenblick der Europäische Datenschutzausschuss eng zusammen und stimmt sich ab. Und entweder kommt ein Ergebnis raus, das uns einen neuen Meilenstein in der Zusammenarbeit gibt und den Druck erhöht. Oder das Ergebnis, wenn es scheitert, wäre, bitte, wir schaffen es nicht mit den vorliegenden Regeln, tatsächlich eine einheitliche Rechtsanwendung zu gewährleisten. Aber auch das wäre ein klares Signal und das sollte allen bewusst sein, ist, glaube ich, auch allen bewusst. Und deswegen ist die Frequenz relativ hoch, mit der sich die entsprechenden Arbeitsgruppen im Augenblick zusammensetzen.
Da ist doch sogar eine Taskforce eingesetzt worden vom Europäischen Datenschutzausschuss, extra zur Bearbeitung dieser 101 Anfragen, ne?
Richtig, dazu allerdings auch zu damit im Zusammenhang stehenden Fragestellungen. Also wie müssen wir den Datenaustausch vornehmen? Wie müssen wir bei gemeinsamen Fragestellungen Informationen tauschen? Wie schnell müssen die Entscheidungen vorgelegt werden, durch andere dann angesehen werden? Also wenn eine solche Draft Decision als Begriff dann vorgelegt wird, dann haben ja die anderen eine Möglichkeit dazu, Stellung zu nehmen. Und das geht dann bis in die Details, zu was dürfen sie denn Stellung nehmen? Dürfen die alles überwerfen? Dürfen sie sich nur auf die Sachen beschränken, die auch die federführende Behörde dort genommen hat? Alles das wird auch noch in parallelen Arbeitskreisen besprochen, um auch dafür am Ende eine klare gemeinsame Rechtsgrundlage zu haben. Mhm.
Die DSGVO sieht ja vor, das Ziel, eine einheitliche Rechtsanwendung in ganz Europa zu schaffen. Wir erleben das im Moment als nicht ganz einfach, was ja auch nicht anders zu erwarten war, dass das nicht über Nacht geht, ist auch klar. Ich bin immer erstaunt, wenn ich so immer das Bußgeld der Woche vorbereite, wie unterschiedlich die Bußgelder in Europa sind. Da ist gerne mal ein oder zwei Nullen dran. Aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, also ich erlebe, dass es in Europa schwierig wird, aber ich erlebe auch, und das irritiert mich sehr im Moment, dass es auch innerhalb von Deutschland schwierig wird, weil als Datenschutzbeauftragter und auch als Anwalt, der in dem Bereich berät, sehe ich ganz klar, dass wir gerade eine sehr, sehr unterschiedliche Praxis in den einzelnen Bundesländern haben und das ähnlich, so, ich will jetzt nicht sagen, das entwickelt sich in diese Irland-Richtung, aber ich habe schon in meiner Praxis berate ich Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern anders, ja, weil ich zum Beispiel weiß, da hat sich die Aufsichtsbehörde in einigen Ländern wieder schlafen gelegt und in anderen Ländern sind sie sehr, sehr, sehr aktiv, wenn ich jetzt so nach Baden-Württemberg schaue oder so, die haben so ein bisschen, glaube ich, die Meinungsführerschaft vom ULD übernommen. Was ich auch gar nicht kritisieren will, ne? Ich will nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass die Ausübung der DSGVO sich da extrem unterscheidet. Da würde mich mal interessieren, wie Sie das wahrnehmen und dann kommen wir vielleicht gleich auf die Ideen, dass man das einer einheitlichen Stelle unterstellen sollte.
Also wie gesagt, der Fokus liegt ja dann in der Warnung immer dann, wenn es Unterschiede gibt. Die ganz große Basis, die 99,x% bei denen es sehr gleich verläuft, werden an der Stelle natürlich nicht wahrgenommen. Ich glaube, dass wir mit einer zunehmenden Rechtsprechung auch mit weiteren verbindlichen Beschlüssen des Europäischen Datenschutzausschusses und auch mit weiteren Ausarbeitungen der Deutschen Datenschutzkonferenz dahin kommen werden, dass das Vorgehen noch einheitlicher wird als heute. Mein Appell ist aber auch auf jeden Fall an die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland immer, Mehrheitsentscheidungen zu befolgen, selbst wenn man unabhängig davon ist, auch wenn man mal selber in der Minderheit war, weil es der Durchschlagskraft des Datenschutzes hilft in Deutschland und nicht eventuell noch einen kleinen zusätzliche Idee, die man selber hatte, dann in einem Bundesland oder für einen Teilsektor weiter zu vollziehen. Das ist die bessere Lösung. Wir haben uns des Themas allerdings auch angenommen. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe DSK 2.0, haben wir es genannt, gemacht, wo wir uns anschauen, wo können wir in unserer eigenen Geschäftsordnung Dinge verbessern. Eine Idee, die ich eingebracht habe, schafft doch mal eine Rechtsgrundlage für die DSK, lieber Bund, liebe Länder, richtet auch ein ständiges Sekretariat ein, damit auch kleinere Behörden, wenn sie einen Arbeitskreis leiten oder sogar den Vorsitz innehaben, gut arbeiten können. Überlegen Sie sich mal, wenn die DSK zu einem meiner Kollegen kommt, die mit 10 oder 12 Stellen für alles zuständig sind, welche Arbeitsbelastung das ist. Ich glaube, so ein kleines Sekretariat wäre eine gute Investition.
Ich war ja sehr erstaunt, als ich mir nochmal die Webseite von der DSK angeguckt hatte, irgendwie diese Woche, wie viele Ausschüsse es da gibt, wie viele Arbeitskreise, meine ich nicht Ausschüsse, Arbeitskreise, weil wir uns ja mit der Office 365 Entscheidung beschäftigt haben und das war, glaube ich, der Arbeitskreis Verwaltung, der da zuständig war zur Prüfung der Datenschutzerklärung und so weiter. Und da habe ich gesehen, es gibt da, glaube ich, weit über 10 Arbeitskreise, ne, von der DSK.
Dazu Ad-hoc-Arbeitskreise, Unterarbeitskreise. Ja, also das ist ein dauernder Prozess, der in der Regel natürlich auch virtuell stattfindet, auch schon vor der Corona-Krise. Und immer dann, wenn es total glatt läuft, kriegen sie ja auch nichts mit.
Das stimmt, die Arbeitskreise gab es vorher aber auch schon in der alten, also die sind jetzt auch nicht
mehr. Mir ist es nur jetzt so aufgefallen.
Ja. Übrigens dazu eine Bitte, wenn Sie da schon mal am Regulieren sind. Was aus meiner Sicht als Praktiker ganz toll wäre, wenn die Bußgelder alle veröffentlicht würden. Also man nicht mit Namen, ne, das finde ich auch sehr grenzwertig, aber zumindest es ist ein Bußgeld in Höhe von X gegen ein Unternehmen aus dem Bereich Blabla verhängt worden oder so. Das war jetzt netterweise zum Beispiel in Niedersachsen so, da hatte ich mal angefragt und war, oh ja, das könnten wir ja mal machen, so, ne, und dann nicht erst in den Berichten, da stehen sie ja meistens dann noch drin, aber so zeitnah, dass man das eben auch berücksichtigen kann, weil das ist in der Praxis sehr, sehr hilfreich, damit umzugehen, auch wenn man Mandanten berät oder sein Unternehmen berät.
Fände ich auch schön. Da gibt es leider tatsächlich unterschiedliche Auffassungen dazu.
Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Was glauben Sie denn, wie die großen US-Konzerne jetzt längerfristig reagieren werden? Es gab irgendwie diese Meldungen von wegen Facebook hätte angekündigt, naja, wenn die europäischen Datenschutzbehörden jetzt wirklich ernst machen, dann gehen wir halt raus aus dem europäischen Markt. Sie haben es eigentlich gar nicht so gesagt, sondern Sie haben gesagt, wir bitten um ein bisschen mehr Aufschub und wir gucken uns das alles jetzt erstmal in Ruhe an, so wie sie es halt immer sagen. Aber denken Sie denn, es droht ernsthaft die Gefahr, dass die großen Konzerne wie Google, Microsoft, Apple den europäischen Markt aufgeben werden, wenn wir auf unserer strengen Linie bleiben werden?
Nein, das glaube ich überhaupt nicht und keine Sekunde lang. Erstens, die wissen, dass sie in der Tat sich nicht dauerhaft vor dem europäischen Datenschutz in Europa verstecken können, egal wie es läuft. Es werden irgendwann Entscheidungen getroffen und die sind dann klar und den kann man noch einmal ausweichen, dann wird auch das Schlupfloch zugemacht. Das wird ziemlich schnell passieren. An vielen Stellen wird es übrigens Möglichkeiten geben, diesen internationalen Datentransfer abzusichern, aber bestimmte Datenverarbeitungsmodelle, wo man eigentlich große Mengen an Daten verarbeitet, ohne dafür explizite Einwilligung zu bekommen. Auch nicht notwendig tatsächlich für die Services, die man anbietet. Das ist ja ein Teil dieser Geschäftsmodelle. Das wird schwieriger werden. Aber die Facebook und Co.s werden weder auf die 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger und damit Kundinnen und Kunden in Europa verzichten, die ja überhaupt auch erst dazu führen, dass sie die entsprechenden Daten bekommen, mit denen sie arbeiten können, auch wenn sie es dann nur eingeschränkt bekommen. Und sie sehen ja, dass der größte Erfolg der Datenschutzgrundverordnung ist, dass sie als Grundprinzip ein Exportschlager geworden ist. Japan, Korea orientieren sich daran, verzichten die auf die Märkte auch. Das kalifornische Datenschutzrecht, das in New York entsteht, lehnt sich daran an. Viel spricht dafür, dass es irgendwann ein nationales Datenschutzrecht in den USA geben wird, das auch Einschränkungen vornimmt. Das wollen die alles dann schaffen, ohne sich anzupassen. Das glaube ich nicht. Die Zeit dieser Wildwest-Manieren, ich sammle erstmal alles und guck mal, ob ich irgendwie eine Erklärung für die Rechtsgrundlage dafür finde, die wird zum Ende führen. Und ich glaube, das europäische Modell wird sich dort weitgehend durchsetzen. Dort, wo das nicht vollständig der Fall sein wird, wo es dann Funktionseinschnitte oder Ähnliches geben wird, wird der Raum entstehen für europäische Anbieterinnen und Anbieter, bei denen ich mich sowieso wundere, dass nicht gerade auch aus Deutschland heraus viel aktiver dieser Markt angegangen wird und gerade mit dieser Vertrautheit, den Vertrauenswürdigkeit, die man hätte als ein Land mit einem hohen Datenschutzstandard, dann auch ein Stück weit die Weltmärkte aufgerollt werden.
Naja, dieser Markt besteht ja aus einem bestimmten Geschäftsmodell. Das heißt, ich sammle deine Daten, prozessiere sie baue darauf ein absolut raffiniertes Targeting-Modell für Werbung. Und dieses Geschäftsmodell kann eben mit der läuft der DSGVO dermaßen diametral zuwider, denke ich, dass wir hier, also deswegen weiß ich auch nicht, das ist ja nicht mehr graduell, sondern entweder man darf dieses Geschäftsmodell ausführen in Deutschland oder man darf es nicht.
Das ist so und natürlich würde es auch nicht jetzt einfach nur, ich fange mal an zu arbeiten, sondern ein Teil dieses Prozesses wäre natürlich auch, dass die deutsche Wirtschaft nicht nur das Jammern einstellt, ein bisschen in den Wettbewerbsmodus übergeht, sondern dann von der Politik auch auf einfordert, dass dieser Raum geschaffen wird, also das Durchsetzen gegenüber den internationalen Konzernen. Und das heißt auch, innerhalb der Europäischen Union darauf drängen, dass das passiert. Und wir erleben ja, dass wir leider zum Beispiel bei der E-Privacy-Verordnungsentwurf eher der Druck auf die deutsche Politik ausgeübt wird von der deutschen Wirtschaft, sich für ein Herabsenken der Datenschutzstandards, anstatt für ein Durchsetzen gegenüber den amerikanischen und chinesischen Konzernen einzusetzen. Dass man aber auch einfordert, dass sowohl Förder- als Beschaffungspolitik damit in Einklang stehen. Ich nehme mal nur das Beispiel Beschaffungspolitik. Stellen Sie sich mal beim Thema Messenger vor, wenn Deutschland dem europäischen Leitgedanken folgend sich dem französischen Vorbild anschließen würde. Die sind nämlich hingegangen und gesagt, wir etablieren ein Messenger-System für die gesamte französische Verwaltung, für die Kommunikation der Verwaltung mit den französischen Bürgerinnen und Bürgern auf Open-Source-Basis, europäische Anbieter. Dort werden 5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer entstehen. Wenn wir das gleiche in Deutschland auch hinkriegen würden, dann wäre auf einmal in Mitteleuropa eine Nutzerinnen- und Nutzerbasis von schon mal 10 Millionen, die sagen, ich möchte kommunizieren. Wenn es irgendwann mal interoperabel wäre, ist mir egal. Ansonsten installiere das ebenfalls bei dir. Das wäre der Kern- und Kristallisationspunkt für einen Wettbewerber auf dem Markt, der einfach mal mithalten kann mit den großen Amerikanern.
Mhm. Naja gut, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn Sie versuchen, Leute, die es jahrelang gewohnt sind, via WhatsApp zu kommunizieren, irgendwie denen zu sagen, auch wenn es nur eine Minute dauert, installiere dir mal Signal, ich möchte lieber via Signal, was mit Sicherheit einen höheren Datenschutzstandard vorhält als WhatsApp zu kommunizieren, dann höre ich schon meistens ein großes Nein. Also ich glaube, was ich nur sagen möchte, das Goodie, was der Staat gibt, muss schon sehr groß sein. Das heißt, müsste darüber dann Kommunikation ablaufen, die woanders nicht erreichbar wäre.
Ja, oder er verbietet den Rest, ne? Das ging ja auch.
Oder er verbietet den Rest,
ja. Ja, oder er macht es zumindest unmöglich, das Geschäftsmodell dahinter. Aber hier sind ja viele Datenschützerinnen und datenschutzaffine Menschen in der Leitung. Akzeptieren Sie, dass aufgestöhnt wird, aber in den Elternabenden, im Sportverein oder Ähnliches, wenn gesagt wird, wir machen mal eine schnelle Gruppe mit einem vielleicht etwas datenschutzproblematischen Produkt, um jetzt keinen Namen zu nennen, oder wir nutzen ein bestimmtes sonstiges Kollaborationstool, melden sich doch einfach mal, machen Sie einen anderen Vorschlag. Ich mache das regelmäßig, ich setze das überall durch. Die Leute ziehen natürlich teilweise die Augenbrauen auf, aber nach kurzer Zeit sagen die, mein Gott, ich hatte 5 Rezepte-Apps auf meinem Handy, warum soll ich nicht 2 oder 3 Messenger-Apps dort haben? Das geht problemlos. Es funktioniert, man muss nur manchmal ein bisschen nervig sein an der Stelle.
Ja, aber Sie qua Kraft Ihres Amtes, wenn Sie in einem Elternabend sagen, Ich möchte, dass wir Signal einsetzen. Also dann habe ich kein, Entschuldigung, ich möchte das, wollte das Produkt nicht nennen, aber da habe ich keinen Zweifel daran, dass jeder sagt, ja klar, sofort. Naja, wenn ich das mache, bei unserem Elternabend sieht es ein bisschen anders aus.
Also du hast es bei mir auch geschafft. Ich benutze jetzt Signal.
Aha, ja. Sehr gut.
Produkt X. Entschuldigung, es gibt auch ganz viele andere gute Produkte. Also jetzt ernsthaft.
Wenn wir jetzt aufzeigen lassen könnten, die Leute, die in ein paar Tagen diesen Podcast hören, dann würden wahrscheinlich sich viele weitere Dutzend Leute machen, die das schon erfolgreich auf Elternabend oder so geschafft haben. Dranbleiben, wir müssen uns nicht bieten lassen, dass Produkte, die mit unseren Daten spielen, Grundlage für die Kommunikation in Schulen oder Sportvereinen sind.
Ich habe noch eine kurze Frage, Jörg. Hast du oder wolltest du noch was zu dem Thema sagen?
Nee, ich hätte noch eine schöne Abschlussfrage. Also gleich zum Ende.
Ja, vielleicht ist das ja auch meine. Es könnte gut sein.
Glaube ich nicht.
Wir haben uns hier in dem Podcast ja schon öfter mit dem Wegfall des Privacy Shields beschäftigt und haben auch ein bisschen spekuliert, was könnte denn jetzt kommen. Also gehen wir mal, es gibt im Moment keinen Angemessenheitsbeschluss. Dann ist die Frage, wird es einen neuen geben? Wie wird er heißen? Wir haben da ein bisschen spekuliert über Privacy Harbor oder Safe Shield oder wie auch immer. Aber die Frage ist halt, wir wissen ja, wir haben ja gehört, dass es Verhandlungen geben, dass es Verhandlungen geben soll über ein neues Abkommen, eventuell über einen neuen Beschluss oder zumindest, dass die Kommission wieder redet mit den USA. Glauben Sie denn, es wird noch einen dritten Beschluss geben? Nur mal so spekulativ.
Das ist grundsätzlich möglich, aber würde auf US-amerikanischer Seite tatsächlich eine ganze Menge Bewegung einfordern. Ob die US-Seite dazu bereit ist, wird die neue Administration nach der Präsidentenwahl mal signalisieren müssen. Ein drittes Mal auf die Nase zu fallen, kann die EU-Kommission sich nicht leisten. Das heißt, an den echten Knackpunkten muss es eine klare Zusage der US-Seite geben, die auch in der Praxis funktioniert. Es war ja keineswegs nur der Zugriff der Sicherheitsbehörden, sondern die Tatsache, dass die Selbstzertifizierung nach Privacy Shield nicht in der Praxis nochmal in einer vernünftigen Form überprüft wurde.
Mhm. Gut, Herr Kälber, ich möchte mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei uns im Podcast zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
Eine Abschlussfrage hätte ich noch.
Jetzt hat er doch noch eine Abschlussfrage, die hat er immer.
Herr Kälber, die gute Datenschutzfee gewährt Ihnen einen Wunsch. Was wäre Ihr Wunsch für den Datenschutz in Europa?
Oh, das ist aber sehr offen.
Ich würde die gute Datenschutzfee fragen, warum sie, wenn sie sich wirklich für Datenschutz interessiert, mir nur einen Wunsch geben würde. weil das hört sich ja eher so, das würde sich ja eher anhören, als würde sie nach anderen Regeln gehen. Aber tatsächlich, weil ich alles andere irgendwann für erreichbar halte, würde ich mir eine Verschärfung der Datenschutzgrundverordnung in den Bereichen Profiling und Scoring wünschen.
Oh, da bin ich ja ganz bei Ihnen. Alles klar. Gut, dann nochmals vielen Dank für die Teilnahme heute. Hat Spaß gemacht. Und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur zu sagen Tschüss. Jörg, möchtest du dich noch verabschieden?
Ich möchte mich auch gerne verabschieden. Schön, dass Sie da waren. Und ich ende mit unserem Schlusssatz. Schützt eure Daten.
Tschüss, Herr Kälber.
Tschüss.